Transformsache, der Podcast der Regio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg zu den Themen regionale Transformationen, Innovationen und kreative Lösungen aus der Cluster-Szene Baden-Württemberg. Herzlich willkommen zur 12. Folge unseres Podcasts Transformsache. Mein Name ist Silke Schmidt von der Regio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg. Und heute dürfen wir Jochen Protzer begrüßen. Herzlich willkommen, Herr Protzer.
Ja, ebenfalls willkommen, Frau Dr. Schmidt.
Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Protzer. Sie sind Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, abgekürzt WFG. Wir werden jetzt die Freude haben, uns zu dem Thema von heute zu unterhalten, Innovation durch Förderung, regionale Intermediäre als Unterstützer für erfolgreiche Fördermittelakquise. Ich weiß, Sie bringen da eine ganze Menge an Erfahrung mit und sind da in vielerlei Ebenen und vielen Projekten unterwegs. Es ist ganz toll, Sie heute hier zu haben. Und bevor wir in das Thema einsteigen, bevor wir zu Ihnen auch als Person und in Ihre Rolle reinkommen, würde ich gerne kurz das Thema einleiten, um auch den Menschen einen Überblick zu geben, die jetzt vielleicht nicht so tief drinstecken, wie Sie das im täglichen Alltag tun und wie das auch bei uns ist. In einer zunehmend wettbewerbsorientierten Geschäftswelt stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Innovationen voranzutreiben und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Förderungen spielen dabei eine entscheidende Rolle, indem sie finanzielle Mittel bereitstellen, die es ermöglichen, neue Ideen zu realisieren und technologische Fortschritte zu erzielen. Doch die Beschaffung solcher Förderungen ist oft komplex und erfordert nicht nur fundierte Kenntnisse im Bereich Fördermittel, sondern auch personelle Kapazitäten. Hier kommen regionale Netzwerke ins Spiel. Durch ihre lokale Expertise und ihr umfangreiches Netzwerk können sie als Katalysatoren fungieren, die Unternehmen dabei helfen, Fördermittel zu akquirieren und passende Partner zu finden, um so als Innovationstreiber zu agieren. Doch die Netzwerke in Baden-Württemberg stehen auch vor Herausforderungen, darunter die Komplexität der Förderlandschaft, begrenzte Ressourcen, die notwendige Koordination zwischen den Akteuren, ein eingeschränkter Zugang zu kleinen und mittelständischen Unternehmen und bürokratische Hürden. Diese müssen überwunden werden, um Unternehmen effektiv bei der Fördermittelakquise zu unterstützen und die regionale Innovationskraft zu stärken. Ja, Herr Protzer, wenn ich das jetzt so einleitend hier beschreibe für Menschen, die das Thema vielleicht noch nicht so tief kennen und sich noch nicht so sehr damit beschäftigt haben. Ich will mal eine provokative Frage am Anfang stellen. Ist das so? Brauchen Unternehmen zwingend Fördermittel, um Innovation zu betreiben? Was sagen Sie dazu?
Fördermittel sind nicht alles, aber ohne Fördermittel ist alles nichts, insbesondere auf der Ebene von Innovationen. Und zwar deshalb, weil sie einfach Risiken haben, die sie unternehmerisch alleine nicht tragen können. Und genau das ist Sinn und Zweck von Fördermitteln, so wie ich es verstehe, dass eben genau die Teile von Risiken ein Stück abgemildert werden, um damit sozusagen die Garantie von Unternehmen zu investieren, ein Stück runtergenommen und die Risikobereitschaft damit auch erhöht wird. Und das brauchen sie, um eben Innovationen anzugehen. Wenn es alles Routine-Business wäre, wäre es keine Innovation und dann bräuchten sie eben auch keine Absicherung ihrer wirtschaftlichen Risiken. Deshalb Förderungen sind ein ganz wichtiges und auch zentrales Instrument, um Innovationen für die Zukunft weiter voranzutreiben.
Diese Komplexität, die Sie ja auch beschreiben, dieses Risiken abschätzen, dieses Abwägen von, wie viel stecke ich vielleicht in einen Förderantrag an Kapazitäten versus wie viel kriege ich da raus? Das braucht ja auch eine Menge an Überblick. Mich würde interessieren an der Stelle, Sie sind Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. Wie sind Sie in diese Rolle reingekommen? Was bringen Sie alles dafür mit, um mit dieser Komplexität, mit diesen vielen Playern zu agieren?
Zunächst einfach Lebens- und Berufserfahrung. Ich bin jetzt im über 40. Berufsjahr. Ich bin seit 8 Jahren hier in der Wirtschaftsförderung. Und die Rückmeldungen aus den Unternehmen haben mir vom ersten Tag an gezeigt, dass dieses ein Element ist, wo man mit reingehen muss als Wirtschaftsförderung. Und so groß ist und ist oder sind die Wirtschaftsförderungen nicht, dass das am Geschäftsführer dran vorbeigeht. Das heißt, natürlich gehört Engagement mit dazu. Ein Stück, wenn ich das so sagen darf, auch tatsächlich Fleiß, sich reinzuknien und reinzulesen und natürlich auch wissen, wen man denn im Zweifel anrufen kann, wer noch ein bisschen dazu helfen kann, wie man die Förderlandschaften auch in der Systematik natürlich erkennt und bespielen kann. Also da gehört schon einiges mit dazu. Ich maß mir nicht an, die Weisheit mit ganz großen Löffeln gegessen zu haben. Aber im Lauf der Zeit kommt man rein. Wie gesagt, ohne persönliches Engagement geht es nicht. Und es ist mancher Abend und auch manches Wochenende in den letzten Jahren einfach da drauf gegangen, damit investiert worden, um in dieser komplexen, komplizierten und auch umfangreichen Förderlandschaft sich zurechtzufinden. Und am Anfang habe ich mal versucht, ganz pragmatisch zu zählen, wie viele Förderprogramme gibt's denn im wirtschaftlichen Kontext? Und bei der Zahl von 1.000 habe ich schlicht aufgehört zu zählen, auf Landes-, auf Bundes-, auf europäischer Ebene. Und ich ahnte, es gibt mehr als diese vierstellige Zahl. Der Punkt ist eben nicht alles zu wissen, deshalb Fördermittelunterstützung, Förderberatung bedeutet auch jetzt aus unserer Sicht natürlich immer das Ganze mit bestem Wissen und Gewissen, aber auch ohne Gewähr ranzubringen. Von daher Systematik und Fleiß, das sind, glaube ich, die Tugenden, mit denen man an den Stellen nicht ganz erfolglos wird. Und natürlich das Reinhören, auch was die Unternehmen tatsächlich wollen und brauchen. Und dort ist nicht immer, das ist meine Erfahrung aus 8 Jahren, das erste gemeinte Stichwort dann das, was am Ende tatsächlich diese Innovation oder auch diese Förderthematik oder einen Förderantrag befeuert.
Sie haben diese relativ hohe Zahl genannt. Wenn Sie jetzt auf ein Unternehmen zugehen oder ein Unternehmer treffen, Geschäftsführer treffen oder auch Mitarbeitende und kommen da ins Gespräch und Sie sagen, so eine Zahl, kann ich mir vorstellen, dass da auch Skepsis entgegenschwimmt. Also es gibt Fachkräftemangel, es gibt begrenzte Ressourcen. Bei so einer hohen Zahl kann ich mir vorstellen, dass das Argument auch ist, also bei so vielen Programmen, da werden wir nie durchblicken und das hat alles gar keinen Sinn. Was sind die Argumente, die dann die Tür öffnen?
Die erste Hälfte stimmt, das ist kompliziert. Die zweite Hälfte Ihrer These stimmt hoffentlich nicht, dass man es dann gleich lassen soll. Und ich möchte auch dort nochmal ausholen, was mein innerer Antrieb ist. Ich bin zutiefst überzeugt, dass die Innovation von heute die wirtschaftliche Geschäftsgrundlage von morgen ist. Und wenn Sie für die Wirtschaftsförderung einer Region die Verantwortung tragen und Sie wissen, die Region Nordschwarzwald steht beim Innovationsindex des Landes Baden-Württemberg an 12. von 12 Stellen. Das ist ein Tabellenplatz, den hat niemand gern. Leider ist sogar der Abstand immer größer geworden. Jetzt bin ich nicht einer derjenigen, die die Systematik des Innovationsindex im Allgemeinen sowie die Indikatoren im Besonderen wissenschaftlich in Frage stellt, sondern sagt, das sind deutliche Hinweise. Und ich wäre nur dann zufrieden, wenn die Innovationskraft eben an anderer Stelle dann erhalten oder gesteigert wird. Und das wird am Ende des Tages nicht ohne Geld gehen. Sie haben weit verbreitet in der mittelständischen, auch in den inhabergeführten Unternehmen schon eine ganze Zeit die Einstellung gehabt, dass die Fördermittel, ich sage das etwas in Anführungszeichen, die Sozialhilfe für Unternehmen sind. Die Sozialhilfe für Unternehmen, auf die man am besten verzichtet, die man nicht in Anspruch nimmt, weil die nimmt man nur dann in Anspruch, Sozialhilfe, wenn man bedürftig ist. Das hat sich geändert. Heute geht es nicht mehr darum, schon seit einigen Jahren, dass Fördermittel Sozialhilfecharakter haben, sondern Fördermittel unterstützen die Innovation, zeigen nach innen und außen, dass man die Nase im Wind hat. Übrigens auch in Richtung der eigenen Mitarbeiterschaft. Und nachdem mir ein Unternehmer beim Gespräch noch gesagt hat, meine Mitarbeitenden fragen, lieber Geschäftsführer, sind wir eigentlich nicht mehr innovativ, wir bekommen gar keine Fördermittel und Programme, war dem Letzten dann auch deutlich, dass das auch Kategorie schon ein Wettbewerbspunkt ist, sich mit den Themen von morgen zu beschäftigen und nochmal aus der normalen Kasse und im normalen Geschäft geht es nicht. Ich will Ihre Frage beantworten. Was sind die Argumente? Die Argumente sind bei den Förderprogrammen, dass Ihnen eben der Mehrwert auch gegeben ist durch die Unterstützung in finanzieller, aber auch in der Verknüpfung von Partnern, von anderen, von Hochschuleinrichtungen, von Wissenschaftseinrichtungen, die Unternehmen weiterbringen, jenseits der Einheit in Euro. Diese Kontakte können und sind auch sehr wertvoll. Von daher, das ist das eine Argument, sich damit auseinanderzusetzen, ist schon eines. Das zweite Argument ist natürlich auch diese wirtschaftliche Komponente. Mit dem Fördergeld können Sie an anderer Stelle nämlich auch die Dinge in Ihrem Unternehmen machen, für diese sonst eben Kategorie Risiko einstehen müssen. Und der dritte Punkt ist immer, dass wir sagen, wir lassen Sie nicht alleine, sondern wir begleiten Sie ein Stück weit auch auf diesem Wege, soweit wir es können selber, soweit Partner in der Lage sind, das gut können, genauso mit Partnern. Und auch mit dem Hinweis auf kommerzielle Anbieter in diesem Feld schließe ich solche Gespräche in der Regel ab. Und deshalb nehme ich gerne Ideen auf von Unternehmen und versuche dann zu scannen, zu scouten, welches der Förderprogramme denn dafür geeignet sind. Und im Laufe der Jahre hat man ein bisschen bessere Orientierung und sieht manchmal schon auf den ersten Blick, welches in Frage kommen könnte. Manchmal scanne ich dann auch die entsprechenden Datenbanken, die ich eben kenne, mit den Stichworten, guck mal, ob dort noch was anderes ist. Ich habe auch schon mal ganz große Anfragen an alle politischen Vertreter, an alle Behörden, die ich irgendwie nur kannte, habe einen Sachverhalt geschildert und habe gesagt, gibt es denn dort Fördermöglichkeiten, die Sie kennen und die ich noch nicht entdeckt habe? Von daher, das Argument in Richtung Unternehmen ist, es schadet Ihnen nicht, sondern es ist notwendig nach innen und nach außen. Wenn Sie sich mit beschäftigt haben, lässt Sie das auch ruhiger schlafen. Und offen gesagt, ich hatte bei den Erstprüfungen, dann kommt überhaupt ein Förderprogramm in Frage, dann die Sorge, was ist denn, wenn ich sage, es ist kein geeignetes Programm jetzt für Sie zu finden. Es ist auch keine für Sie angemessene Wartezeit, bis Sie einen Antrag stellen, dann den Bescheid kommen, erst später anfangen können. Da habe ich in etwa der Hälfte aller Situationen durchaus Rückmeldung geben müssen. Machen Sie es ohne Förderung, das ist zu zeitintensiv, aber das passt nicht in die Periode mit Stichtagsantragstellungen, mit der Wartezeit. Oder wenn Sie Dinge schneller machen, dann haben Sie es eben auch schneller realisiert und können damit wieder an Ihrer Innovation, an Ihrem Vorhaben partizipieren. Das mache ich sehr offen. Wie gesagt, mit der Einschränkung natürlich ohne Gewähr und ohne Garantie, sondern nach bestem Wissen und Gewissen. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Sorge, dachte ich, die jagen dich vom Hof, wenn du mit dieser Aussage als Wirtschaftsförderer kommst. Eigentlich gibt's nichts Gescheites oder Vernünftiges für genau diesen Punkt. Und interessanterweise habe ich große eher Dankbarkeit und auch Aufrichtigkeit gespürt, indem sie das sagen. Lieber Herr Protzer, liebe Wirtschaftsförderung, danke für diese Hinweise. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir auch auf Geschäftsführungsebene in unseren Gremien einfach darüber berichten. Und wir haben nicht ständig das Gefühl, bei dieser Vielzahl von Förderprogrammen irgendwas verpasst zu haben, weil das natürlich auch als Unternehmen keinen Spaß macht. Von daher hat es auch eine befreiende Wirkung. Diese Rückmeldung mit der Idee, mit diesem Anbau, den Sie jetzt vorhaben, mit dem Kauf einer Maschine, machen Sie es am liebsten schnell, weil Zeit ist eben auch ein wichtiges Argument im unternehmerischen Leben.
Das klingt nach einer Menge Wissen, die es einerseits braucht über die Förderlandschaft an Ihrer Stelle, aber auch für ein gutes Gespür, was dieses Unternehmen in diesem Fall speziell wirklich braucht, vielleicht auch hinter der ersten Anfrage. Mich würde da interessieren, Ihre Erfahrungen zu der Schnittstelle zwischen Wissenschaft bzw. Universitäten und Unternehmen. Wie ist Ihre Erfahrung da, die beiden zusammenzubringen an kritischen Stellen der Innovationskette und da auch diesen Dialog, den ich mir oft nicht einfach vorstelle, zu gestalten?
Das ist eine der zentralen Herausforderungen im Nordschwarzwald und auch die Erkenntnis, dass das Thema Ranking jetzt bei dem Innovationsübersichten auch damit zusammenhängen, dass eben diese Schnittstelle Wissenschaft und Wirtschaft gerne noch besser funktionieren kann, aber auch muss. Was ist unsere Analyse? Dort, wo Sie die Universitäten, dort, wo Sie große Forschungseinrichtungen haben, eben in der Regel in den Metropolen, ist das Ökosystem einfach enger gestrickt, enger verbandelt und damit auch wirksamer. Das müssen wir im Nordschwarzwald ein bisschen mit mehr Engagement und auch mühsamer erst zusammenbringen. Denken Sie aber auch dran, dass wir eben mit der Region einen Nord-Süd-Ausmaß haben von Sternenfels bis Alpirsbach, von 110 Kilometer und dazwischen 30 Kilometer Wald. Also das ist eben nicht so, dass sie wie in Stuttgart vom Stadtteil ins Zentrum schnell reinfahren, sondern das sind auch Entfernungen, die schon auch mit den Menschen und mit den Beziehungen, die man haben, ein bisschen was machen. Also im Klartext, nichts geht von alleine, sondern das können und müssen sie auch ein Stück weit jetzt beeinflussen und mit der Geisteshaltung des Ermöglichens auch mit voranbringen. Also Schnittstelle Wissenschaft und Wirtschaft ist eine große Herausforderung. Wir sind an vielen Stellen unterwegs mit einem kleinen Pflänzchen Innovationszentrum Wissenschaft und Wirtschaft, um genau an der Stelle das zu intensivieren. Und wie sieht es aus unternehmerischer Sicht aus? Die großen Unternehmen, die Weltmarktführer, die können das von alleine. Die haben Möglichkeiten und Kontaktdaten und alle Zugänge, die es eben auch in die Wissenschaft, in diese Welt dann auch braucht. Die mittleren Unternehmen, die KMUs insbesondere, das ist die Herausforderung, an denen wir eben arbeiten, aber zusammen mit den Hochschulen, mit Pforzheim, mit den anderen Hochschuleinrichtungen in der Region, genau diese Distanz zu verringern, aus diesem manchmal nur im Vorurteil befindlichen Elfenbeinturm rauszukommen, Unternehmen einzuladen, Professorinnen und Professoren mit ihren Instituten aber auch mit rauszunehmen und rauszugeben und genau das zu machen, dass eben Vernetzung stattfindet. Und nochmal, Sie haben insofern mit der Eingangsthese natürlich recht, das ist alles nicht einfach und das ist alles nicht ohne Energie und mit viel Fleiß und auch einer gehörigen Frustrationstoleranz zu machen.
Jetzt bin ich aber noch neugieriger, weil Ihnen gelingt es ja offensichtlich, ja? Und es scheint auch Spaß zu machen. Wie sieht das konkret in der Praxis aus? Also gibt es bestimmte Maßnahmen oder Beispiele, die Sie nennen können, wie das besonders gut gelingen kann? Also sind das, ich sage jetzt heute mal in der Sprache Events, ja? Sind das Veranstaltungen, wo sehr viele Menschen zusammengebracht werden oder geht da auch viel über den einzelnen Kontakt, über den langen Vertrauensaufbau? Und ist das sozusagen ein Kommgeschäft? Ja, also kommen viele Anfragen an Sie oder ist es etwas, wo ja auch viel einfach immer wieder reingetragen werden muss in diese Netzwerke, in die Unternehmen, in die Institutionen? Also was funktioniert? Ja, ohne dass Sie die Zauberformel jetzt für alle verraten, dann wäre es ja langweilig.
Ich hab die Zauberformel nicht, sondern wir arbeiten dran und das ziemlich hart. Und da gibt's Formate, die tatsächlich heute so funktionieren, dass ich nehme alle Möglichkeiten wahr. Und wenn beispielsweise InvestBW wieder aufgerufen wird, dann nehme ich jede Gelegenheit wahr bei Unternehmen, Treffen, mich zu melden, zu sagen, denken Sie dran, InvestBW hat wieder ausgeschrieben, beschäftigen Sie sich damit, wenn Sie klarkommen, wunderbar, wenn nicht, fragen Sie uns oder jemand von den Kolleginnen und Kollegen der lokalen Wirtschaftsförderungen, der Kammern und von anderen Wirtschaftsakteuren. Das mache ich auf diese Weise, genauso wie natürlich mit den klassischen Formaten vom Newsletter, von jetzt auch Rundmails und da Rundmails in dem Sinn, dass ich bei InvestBW Themen und Fristen tatsächlich 1500 Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer bewusst anschreibe und sagen, haben Sie schon davon gehört? Jetzt ist eine gute Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und nochmal, wenn Sie alleine klarkommen, wunderbar. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne. Also die eine Maßnahme, die das befördert und die anderen, die das nicht machen, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Manchmal ist tatsächlich eine Stunde nach dem E-Mail-Versand, dass ich den Anruf habe, ja, ich habe gerade schon gedacht und das passt mir ganz gut. Manchmal dann eben auch bei der Veranstaltung, wo ich es im aufgerufen, das Mikrofon geschnappt, da noch was dazu gesagt habe, dass dann Leute auf mich zukommen, sonst angerufen werden. Ich hätte da mal eine Frage. Das ist die Summe von allem. Wenn ich es wüsste, Frau Dr. Schmidt, was alleine funktioniert, dann dann wüsste ich deutlich mehr. Nein, wir arbeiten dran und nochmal eine Garantie, dass das, was gestern funktioniert hat, muss heute nicht mehr funktionieren. Und wenn ich das jetzt in Freudenstadt auf die Art und Weise mache, dann muss das in Nagold nicht auf die gleiche Art und Weise klappen. Und in Mühlacker sind vielleicht die Attribute oder dieses Einfangen dann wieder anders passierend als in Pforzheim oder in Calw. Also das hängt echt ein bisschen auch von den Situationen ab. Ich traue mir inzwischen einfach, mich ein bisschen auf dieses Bauchgefühl zu verlassen und eben nicht nur die wissenschaftlichen, die Handlungsempfehlungen, die kenne ich alle, die anzuwenden, sondern auch ein bisschen auf meinen Bauch und das Bauchgefühl zu hören. Und da kann es mal den Kontakt jetzt sein bei einer Veranstaltung, Network, dass ich da die einen oder anderen mit dem Ärmel zupfe und sagen, kennen Sie eigentlich schon Professor X von der Hochschule, und ich zupfe den anderen noch im Ärmel und bringe die zusammen. Und wenn ich merke, das klappt dann mit dem Reden, dann ziehe ich mich zurück. Also letztendlich das ganze Repertoire, was man im Networking, finde ich, machen kann mit diesen klassischen Kommunikationsformen, aber auch mit dem ganz Individuellen. Also von daher nicht die eine Antwort, die alles erschlägt.
Das klingt nach die ganze Klaviatur der Maßnahmen zu beherrschen. Und es zeigt mir auch, dass ja diese Gefahr, die oft besteht, wenn man sich anschaut, dieses Stichwort Best Practices, ja, was bei den anderen funktioniert, ja, vielleicht könnten wir es da wie eine Schablone drauflegen. Das ist ja eigentlich etwas, was nirgendwo funktioniert, aber was wir manchmal gerne hätten. Jetzt frage ich mich an der Stelle, Sie haben auch eingangs sowas wie diese Megatrends angesprochen. Ja, also das sind die Dinge, die wir quasi ständig in der Zeitung lesen. Es gibt Fachkräftemangel, es gibt Digitalisierung und dergleichen mehr. Was von diesen allgemeinen Dingen würden Sie denn jetzt sagen, spielt wirklich in der Praxis bei den Unternehmen, bei den Menschen, bei den Partnern jetzt hier und heute eine gravierende Rolle, die täglich auch einfach Herausforderungen bringt, aber auch Chancen? Also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, das beschäftigt uns jetzt gerade am meisten?
Ich muss ein bisschen ausholen, weil wir haben über ein anderes Projekt jetzt gerade ganz intensive Unternehmensbesuche über das Transformationsnetzwerk Nordschwarzwald, ein vom Bund gefördertes Projekt, das sich an die Automotive und an die Automobilzulieferer Industrie und Bereiche auch richten. Wir haben im Nordschwarzwald über 1300 betroffene Unternehmen. Das sind nicht alle die, bei denen Automotive ganz vorne dran steht, sondern in der Liefer- und Leistungskette eben in dieser Wertschöpfungskette auch mit dabei sind. Die Bäcker und Metzger sind jetzt nicht dabei, aber ansonsten nahezu alle, die mit Metall, mit Kunststoff etwas zu tun haben, produzierende Unternehmen, gehören viele jedenfalls davon mit dazu. Und wir haben jetzt allein in diesem Jahr 175 Unternehmensbesuche gemacht. Ich habe als Geschäftsführer gesagt, bei den ganz schwierigen und bei den ganz schönen Terminen gehe ich mit, und die anderen machen dann die Kolleginnen und Kollegen jetzt meines Teams. Und wir haben aus diesen vielen Gesprächen natürlich auch Analysen gezogen. Jeder Zweite hat das Thema Fördermittel einfach auch uns mitgegeben, dass er dort interessiert ist, mehr zu wissen. Und wir haben aus den Rückmeldungen auch eine hohe Anzahl derjenigen, die das Thema Bürokratie, ich sag's mal ganz platt, einfach sagen, das kostet uns so viel Energie, Nerven und auch Geld. Wenn uns da geholfen wird, wenn uns das abgenommen wird, dann wäre echt schon ein riesen Erleichterung für unternehmerisches Tun mit dazu. Das Thema Energie ist eines, das insbesondere in den letzten Monaten jetzt nochmal sich dramatisch erhöht hat, einfach als Wettbewerbsnachteil, auch dazu mit den hohen Energiekosten. Und das sind Entwicklungen, die natürlich jetzt einfach damit auch zusammenhängen, wie sind die Märkte, wie verändert sich einfach Auftragsvolumina. Und das Thema bedeutet einfach Transformation. Transformation ist für mich einfach eine gravierende Veränderung, nicht nur das weiter so, sondern in technischer Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in demografischer Hinsicht eine eher gravierende Veränderung. Und in diese Transformation rein und hoffentlich erfolgreich rauszukommen, ist eines der, oder ist für mich jetzt sozusagen der zentrale Ansatz, das zu machen. Von den technischen Fragestellungen und mit Bezug auch auf die Förderthematik muss ich feststellen, dass wir immer mehr an die Querschnittsthemen natürlich rankommen. Kaum ein Förderprogramm, das nicht KI, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Transformation im Munde trägt. Und das macht's, und da werde ich jetzt auch ein bisschen kritisch, natürlich trägt nicht zur Übersichtlichkeit dabei, wenn jede Ebene, jedes Ministerium, jede Abteilung, jedes Referat kleine Förderprogramme ergänzt, entwickelt, die wieder mit KI, wieder mit Digitalisierung, wieder mit Transformation einhergeht und deshalb die Übersichtlichkeit auch für unsereiner nicht gerade zunimmt. Also insofern die Zukunftsthemen technischer Art ist das eine, aber dieser Umgang eben mit Transformation, wie geht es, das ist die eine ganz andere zentrale Frage rund um diese Querschnittsthemen, die ich genannt habe.
Wir haben ein bisschen über Wissenschaft gesprochen, über mehr oder weniger etablierte Unternehmen. Bei Startups ist es so, die sind per se meistens sehr international aufgrund ihrer, ich sag mal, einfach der Generation, die jetzt dahinter steckt. Es sind auch viele Englischsprachige drunter, viele sehr gut ausgebildete Leute, die die Unternehmen gründen im Bereich Software. Das ist aber auch eine Klientel, die eben auch gerade nicht unbedingt aufgrund ihrer Geschwindigkeit auch, ja, sich an bürokratischen Prozessen jetzt unbedingt orientiert. Wie ist Ihre Erfahrung mit Startups in Bezug auf Fördermittel?
Startups sind ganz besonders Klientel, um die inzwischen alle kämpfen. Warum? Weil man genau weiß, dass auch durch Startups das Thema Innovation befördert werden. Und deshalb ist Ausgangslage auch in der Region Nordschwarzwald, dass der Anteil der Startups oder die absoluten Zahlen nicht hoch genug sind. Deshalb viele Anstrengungen auch, um Startups eben nicht nur in die Metropolen, sondern auch in eine doch eher ländlich geprägte Region Nordschwarzwald mit dem Oberzentrum Pforzheim auch zu bringen, zu locken. Und zwar, weil wir eines haben, das viele andere nicht haben. Wir haben hier potenzielle Kunden. Wir haben zwar weniger dieses Ökosystem, in dem ein Gründer auf den anderen trifft und sich sozusagen in einer ähnlichen Situation befindet und austauscht, aber wir haben das ist in großen Städten, ist es einfach in den Ökosystemen, ist es intensiver. Wenn Sie jenseits von Baden-Württemberg nach Berlin gehen, dort ist eben eine Startup-Welt auch cool und attraktiv und interessant fürs Arbeiten, für den wirtschaftlichen Erfolg sind Regionen wie der Nordschwarzwald aber interessanter, einfach deshalb, weil die potenziellen Kunden hier sind. Das heißt, die schönste Idee nützt ja nichts, wenn Sie das nur mit Ihrem Kollegen teilen, sondern die schönste Idee ist dann wertvoll, wenn das auch zum Auftrag führt. Und das können Sie im Nordschwarzwald machen. Wie gesagt, die Zahlen sind aus meiner Sicht noch zu wenig. Die Bereitschaft wird immer stärker, auch von Unternehmen, von Ausgründungen, von Unterstützungen, damit zu leben. Und wir haben als eines der schönen Formate auch die Startup Nights im Nordschwarzwald entwickelt mit der Industrie- und Handelskammer, mit der Handwerkskammer, mit den Städten und Gemeinden, mit Kolleginnen und Kollegen der Wirtschaftsförderung. Wir dürfen die Koordination damit machen. Und haben jetzt am Freitag in einer Woche die 12. Startup Night Nordschwarzwald, in dem wir etwa 5 bis 7 Startup-Geschichten, also die Geschichte hinter der Geschichte, darstellen und Menschen vorstellen, die gegründet haben, mit ihren Herausforderungen, mit ihren Erfolgen, auch mit ihren Misserfolgen. Ich habe schon immer daran gedacht, mal auch eine Startup-Night zu einer Fuck-up-Night zu machen, in dem eben nicht der Erfolg, über den man natürlich viel leichter und schöner erzählt, sondern auch die Misserfolge zu zeigen, weil was Sie daraus lernen können, ist aus Misserfolgen immer tendenziell höher als aus den Erfolgen und damit klug umgegangen, kann daraus was auch tatsächlich jetzt gelernt werden. Ich will damit sagen, wir bringen in den Startup Nights und auch bei anderen Veranstaltungsformaten Startups zusammen, aber insbesondere auch mit etablierten Unternehmerinnen und Unternehmen, um genau diese Geisteshaltung der Innovation, die Geisteshaltung auch des veränderten Ansehens, vielleicht auch out of the box Denkens reinzubringen.
Sie haben den Begriff Fuck-up-Nights angesprochen, der ist ja unter Startups ganz gängig, ja. Nun ist Deutschland nicht unbedingt dafür bekannt, dass wir eine Kultur sind, die super gerne ihre Fehler zugibt, sage ich jetzt mal, ja. Beobachten Sie da, also ist das ein Mythos, würden Sie sagen, das stimmt nicht, ja, also auch in ganz traditionellen Unternehmen wird das auch nicht anders gelebt, oder sehen Sie auch, dass Startups abseits von der Innovation, von der Technologie, die sie über Grenzen hinweg weitergeben, dass sie da auch ein Stück weit einen Kulturwandel auslösen in den Unternehmen, mit denen sie vielleicht interagieren?
Natürlich, Zwangsläufe durch die Art des Denkens, durch die Art des Handelns, und insbesondere auch durch die Geschwindigkeit. Das verändert sich. Deshalb tut die Startup-Kultur auch etablierten Unternehmen gut. Die Veränderung ist sicher da, auch offener über jetzt Fehlschläge, über Rückschläge auch zu reden. Nicht umsonst ist ja nicht ein unerheblicher Teil der Startups, die eben innerhalb von 5 Jahren dann alle auch leider keinen Erfolg haben, sondern wieder einschlafen oder wieder beendet werden müssen. Das Thema Fuck-up-Night hat einmal ganz praktische lizenzrechtliche Fragen, weil da waren kluge Köpfe dran, die sich genau diesen Begriff haben eben auch schützen lassen. Wenn sie das heute machen, müssen sie Lizenzgebühren bezahlen. Das ist der pragmatische Teil dieser Geschichte. Und der andere ist dann tatsächlich jetzt diese Kultur des lieber über Erfolge reden. Best Practice kennt jeder. Die schlechten Beispiele, Stories, die gibt es eigentlich eher selten. Von daher ja, ein Stück Kultur. Aber wer mit offenen Augen und auch selbstreflektiert durch die Welt geht, der weiß, dass keinem nur Erfolge beschieden sind. Und nochmal, der Lerneffekt ist aus einer Niederlage, aus einem Rückschlag, wenn man es klug macht, größer als jetzt aus der Fortsetzung von Erfolgsgeschichten. Ja, dort ändert sich was. Aus meiner Sicht darf es gerne noch schneller gehen.
Jetzt interessiert mich der konkrete Prozess nochmal. Also wir nehmen an, ich bin jetzt irgendwo im Nordschwarzwald, vielleicht in einer kleineren Gemeinde groß geworden, habe in Stuttgart oder in Berlin gar studiert, war international unterwegs und sage jetzt, das ist alles gut und schön, ich möchte aber wieder in meine Heimat und ich habe eine Geschäftsidee, die kann man genauso gut dort umsetzen. Ich lerne jetzt, da gibt es einen Jochen Protzer, der hat ein Team, da gibt es eine Wirtschaftsförderung. Und ich komme jetzt zu Ihnen. Also, wenn Sie mich kurz mitnehmen könnten in diese Schritte, die dann folgen in dieser Förderung, um das einfach nochmal transparenter zu machen, kriege ich gleich ein Formular hingelegt und muss was ausfüllen? Oder wie funktioniert das?
Also zunächst haben Sie mit Ihrer Beschreibung genau das eigentlich dargestellt, was wir häufig erleben, dass eine eher ländliche Region, wenn Sie studieren wollen, zwar die Möglichkeit hier bietet, aber eben doch viele sagen, ja, so cool ist es dann eben in den Gemeinden doch nicht. Ich gehe für eine bestimmte Lebenszeit weg. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist aber auch interessant dann zu sehen, wenn es dann das Thema Familie, Kinder, Wohnung kaufen, Haus bauen, solche Themen, die dann vielleicht ab ja, Ende 20 oder in den 30ern anfängt, da kriegen sie nochmal eine andere Bewertung, was ihnen eigentlich wichtig ist. Und da kommt tatsächlich eine Region wie der Nordschwarzwald, kann trumpfen für junge Menschen Anfang 20. Naja, da gibt es tatsächlich bei aller Begeisterung für unsere Region vielleicht auch andere, die dann noch mehr haben. Wie machen wir das? Aber das bin nicht ich alleine und auch nicht die Wirtschaftsförderung alleine, sondern das sind die Kolleginnen und Kollegen der Städte und Gemeinden. Das sind die Kammern auch sehr engagiert, um eben Existenzgründerinnen und Gründern, solche, die es werden wollen, übrigens auch Banken und Sparkassen, exzellente Ansprechpartner. Wir haben in einem Startup-Ökosystem Nordschwarzwald uns das Versprechen gegeben, egal wo jemand landet und anklopft als erstes. Wir werden über ein Lotsensystem dann auch bestmöglich dann weiter, jetzt in Anführungszeichen, versorgt und eben dorthin geführt, je nach Situation. Das kann ja bei Ihnen bedeuten, ein loser, Austausch. Ich habe da mal eine Idee und möchte mal mit jemand sprechen, wie das aussieht. Das kann eine ganz konkrete Frage sein, wie ist das denn mit dem Gründungsprozess? Welche Steuern muss ich denn hier und welche Regelungen denn dort mit beachten, kann ich das in dieser oder in jenen Gesellschaftsform machen? Es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen und entweder dauert ein Gespräch dann beispielsweise mit mir kürzer, indem ich sage, boah, da sind Sie genau in der Kammer Ihres Vertrauens richtig angesiedelt, weil wenn Sie eben einen Handwerksbetrieb machen, übernehmen wollen, dann sind die Kolleginnen und Kollegen dort bestens ausgebildet und präpariert und freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Oder eben das Zusammenbringen mit anderen Playern, wenn es darum geht, ich suche eine Location, dann könnte ich Ihnen auch, also zum ersten Arbeiten soll irgendwie cool sein und nicht so viel kosten und auch andere dabei sein, dann würde ich Ihnen ein Coworking mit Ihnen diskutieren und fragen, ist denn das für einen Start was? Gucken Sie sich's doch mal an, ob Sie da die ersten Dinge mitmachen, wenn es um das Thema Geld, also Förderung geht, muss man überlegen, Exit-Programme dann auch zu prüfen. Das können entweder wir oder auch andere ganz gut, um ihnen erste Hilfestellung zu geben. Auch die Hochschule Pforzheim hat ein sehr niederschwelliges Angebot jetzt für Existenzgründerinnen und Gründer aufgelegt, sodass sie mit solchen Fragen, wenn sie sich erstmal getraut haben, an jemanden ranzugehen, ist das Eis in aller Regel gebrochen. Und was wir angehen, ist eben genau dahin auch zu wirken, dass genau diese Erstfrage gestellt wird. Und wenn es dann in jemand in dieser Startup-Ökosystem-Landschaft Nordschwarzwald ist, dann kann ich Ihnen nicht garantieren, aber versprechen, dass wir uns alle dann bestmöglich dafür einsetzen, dass Sie dann eben nicht mehr alleine sind, sondern so viel Hilfe auch angedient wird, wie Sie konkret brauchen.
Das bedeutet, Wirtschaftsförderung, Gründerberatung, Begleitung ist keine One-Man-Show, auch keine One-Team-Show, sondern das klingt, als würden da sehr viele unterschiedliche Player je nach Bedarf miteinander und wahrscheinlich punktuell auch immer wieder in diesen Prozess mit hineinkommen. Unser Thema ist heute Intermediäre als Unterstützer. Das klingt immer wieder durch, dass es also so Brückenbauer braucht und vielleicht auch teilweise Übersetzer zwischen diesen Grenzen, auch zwischen diesen Kulturen. Ich danke Ihnen für diese Reise, kann ich fast sagen, diese gedankliche Reise in den Nordschwarzwald, in den Bereich Wirtschaftsförderung, in all die unterschiedlichen Facetten, die Sie abdecken. Ich habe abschließend noch eine Frage, die ich gerne immer am Ende stelle, und das ist die Harry Potter-Frage. So, wir kennen Harry Potter als jemanden, der kann mit seinem Zauberstab, früher war es Bibi Blocksberg, hängt von der Generation ab, kann alles möglich machen in einer Sekunde. Wir haben jetzt gehört, ganz vieles ist schon möglich, ganz vieles funktioniert erfolgreich. Viele Unternehmen nehmen es wahr, viele Junge nehmen es wahr. Und natürlich geht immer was besser. Was, wenn Sie jetzt Harry Potter wären und hätten den Zauberstab in der Hand? Was wären 1 bis 3 Dinge, die man aus Ihrer Perspektive verändern müsste, ich sage das mal neutral, um das Ganze noch erfolgreicher zu machen, um Wirtschaftsförderung noch griffiger, ergiebiger und mit besseren Resultaten auszustatten?
Das eine ist, dass man die Förderkulissen eher zusammennimmt. Also das wäre der erste Wunsch tatsächlich an die Politik, das auch in ihren Ressorts eher zusammenzudenken und eben nicht jetzt kleinteilig aufs Land oder in den Bund auch mitzumachen. Das wäre der erste Wunsch. Der zweite, die Prozesse müssen schneller und auch schlanker gehen. Also tatsächlich, Sie können auf dem Weg von Förderungen, von Förderanträgen, können Sie echt verzweifelt auch manchmal sein, was Sie alles wissen und ausfüllen müssen in mehreren Sprachen und, und. Von daher habe ich vorher gesagt, die Frustrationstoleranz, die müssen Sie schon auch mitbringen. Deshalb Wunsch, vor allem bei denjenigen, die es nicht so gewohnt sind, das eher abbauen und nicht mit einem Antrag wirklich alle Eventualitäten und alles zu machen und auch die Geisteshaltung zu haben, die Antworten sind richtig und nicht schon 3 Kontrollfragen zu bringen, ob irgendjemand an irgendeiner Stelle da jetzt, was weiß ich, entweder übertrieben oder was nicht ganz 100% Richtiges gemacht hat. Ein Stück mehr Vertrauen gehört dazu und dann natürlich die Geschwindigkeit. Sie können nicht einen Antrag stellen und dann ein halbes Jahr lang nichts hören, weil Gremien und Organe und Experten dann drüber brüten müssen. Das dauert sozusagen zu lange. Wenn Sie heute als Unternehmen Förderantrag stellen, dann wollen Sie es morgen gerne wissen. Das ist nicht möglich, aber es kann auch nicht sein, dass Sie dort ein halbes oder ein Dreivierteljahr dann auf eine Rückmeldung erwarten müssen. Also Geschwindigkeit, Zusammenfassung und Abspecken von den Anforderungen, die in den Anträgen mit formuliert sind. Das sind die 3 Punkte, die ich mir wünschen würde.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. War für mich ein Gespräch, in dem ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für die weitere Zeit, für das weitere Wirken und vor allen Dingen natürlich auch den Unternehmerinnen, Unternehmern und alle, die da mit dranhängen, als Partner wirken in Wissenschaft und auch in den Kommunen mit allen Playern gemeinsam. Herzlichen Dank, Herr Protzer.
Danke Ihnen.
Transformsache, der Podcast der Rio Cluster Agentur für Innovation und Transformation in Baden-Württemberg zu den Themen regionale Transformationen, Innovationen und kreative Lösungen aus der Cluster-Szene Baden-Württembergs. Die Regio Cluster Agentur Baden-Württemberg wird durch das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg aus Landesmitteln und aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, kurz EFRE, finanziert.